Herzlich willkommen schon zu dieser vorletzten Vorlesung. Wir wollen uns heute mal über diese Themen unterhalten, das heißt über die Evaluierung des Interfaces. Wie kriegen wir das hin, dass wir nachher guten Gewissens sagen können, das ist gut oder das und das hat die und die Defizite, diese Verbesserungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wir uns unseren Gesamtprozess so anschauen, dann sind wir jetzt hier im rechten Bereich angekommen und wir wollen über Usability Testing sprechen, aber auch andere Methoden wie Expertenreviews anschauen. Das heißt, unsere Übersicht sieht so aus. Wir beginnen mit einer kleinen Einführung, besprechen dann ein bisschen genauer die Expertenreviews. Danach das Usability Testing im Labor, dann auch weit verbreitete Methoden wie Anwenderbefragungen oder Interviews, eine spezielle Ausprägung Akzeptanztests und auch etwas, was wichtig ist für Software, kontinuierliche Evaluierung durch Einbinden der aktuellen User und während der Nutzung. Und last not least noch etwas zu subjektive Tests. Gut, wird abgeschlossen durch eine kleine Zusammenfassung, die jetzt hier nicht steht. Ja, was sind die Gründe überhaupt dafür, dass das so problematisch ist? Ist die entstehende Betriebsblindheit. Wenn Sie irgendein Programm ein Vierteljahr lang entwickelt haben, wissen Sie genau, wie es zu bedienen ist. Bestimmte Schleifen haben Sie immer wieder gemacht. Sie machen einfach keine Fehler mehr und es entsteht eine gewisse Betriebsblindheit. Sie verhalten sich einfach, obwohl Sie es wollen, nicht mehr so wie ein normaler User. Das ist ganz normal, da können Sie auch gar nichts gegen machen. Sie werden das immer sehen, diese Testzyklen, die sind bei Ihnen so drin, funktionieren sofort und Sie machen immer nur das Richtige. Das ist genau das Problem. Vielleicht ist es auch was durchaus Menschliches, dass nämlich die Kritik an dem eigenen Produkt einfach nicht sehr ausgeprägt ist. Sie wollen ja gar nicht, dass es schlecht ist und man die Probleme hat damit. So, wie kann man das vermeiden? Einfach dadurch, dass man regelmäßig, gegebenenfalls auch umfangreiche Tests schon aufführt, systematisch vor allen Dingen, ja. Schon während der Entwicklung. Nicht erst 3 Monate entwickeln, sondern systematisch das machen. Kurzfristige Tests über einige Tage bis zu mehrjährigen Tests, das wären dann die Akzeptanztests oder so oder die kontinuierlichen Tests, die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein Evaluierungsplan zu machen. Naja, Sie wissen, wie das so ist. Es steht ja deshalb Plan darüber, weil es nicht die Realität ist. Sonst steht ja immer Evaluierung direkt da. Aber ich würde es Ihnen empfehlen, sich das vorher zu überlegen und auch Geld dafür einzuplanen, 1 bis 10%, das ist gar nicht viel, der Gesamtkosten für die Entstehung der Software dafür einzuplanen. Das heißt, es muss nicht teuer sein, aber Ihr Produkt wird dadurch entscheidend verbessert. Was sind die Determinanten oder an was muss man alles denken, wenn man so einen Plan macht, so einen Evaluierungsplan? Ja, Sie müssen entscheiden, machen Sie es in der Frühphase des Projektes, welche Methoden eignen sich für die Frühphase, in der mittleren Phase der Entwicklung, welche nachher, vielleicht sogar nach der Einführung. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie wirklich ein neues Projekt haben und auch ein ganz neues Interface entwerfen müssen oder ob Sie etwas fortschreiben gewissermaßen oder ob Sie ein vergleichbares Projekt schon 2 oder 3 Mal gemacht haben. Da gibt es Unterschiede, gehört dazu. Die Anzahl der erwarteten Benutzer ist natürlich auch entscheidend. Also bestimmte Methoden eignen sich einfach nur für bestimmte Benutzeranzahlen. Das ist klar. Je mehr Benutzer damit mit ihrer schlechten Software die Zeit verlieren, umso kritischer ist es natürlich, weil es schlicht und einfach Geld kostet. umso besser müssen Sie das ausgefügt haben. Natürlich, angenommen, Sie machen ein Stückchen Software für die Luftraumüberwachung hier am Frankfurter Flughafen, wo die Gefahr besteht, dass der nächste Flieger ein bisschen tief anfliegt, sprich einen Crash macht, dann werden Sie intensiver testen müssen, dass da nicht mal ein Bluescreen entsteht oder irgendein Absturz. Klar, für die Kosten müssen Sie immer aufkommen als Entwickler in irgendeiner Form, aber eben auch die Zeit, also verfügbare Mittel im Ganzen, verfügbare Zeit. Und natürlich kommt es darauf an, wie gut Sie im Team schon vorbereitet sind, so etwas zu machen. Machen Sie es zum Enden mal, ist es gar keine große Sache, ist es hoffentlich irgendwann normal. Ich beginne jetzt mal mit ganz frühen Tests. Und das klingt ja nun wirklich ein bisschen blöd, aber das ist das, was ich Ihnen sehr, sehr empfehlen würde. Früh testen, häufig testen, kleine Tests, einfache Tests machen, das verbessert Ihre Software entscheidend. Und dazu Prototypen benutzen. Nicht alles komplett versuchen im Kopf zu machen und gleich ins Entwicklungssystem zu hacken. Wird bei den meisten Sachen nicht funktionieren. Hängt natürlich davon ab, wenn Sie es zum dritten Mal machen, ein sehr ähnliches System, okay, aber das macht eh keinen Spaß, also lassen Sie sowieso die Finger davon. Machen Sie Prototypen und darüber kann man jetzt streiten, sind Prototypen etwas zum Wegwerfen oder zum Weiterbenutzen? Sie werden immer wieder in die Falle laufen, dass Sie sagen, oh, das ist jetzt schon so weit, das können wir weiter nutzen. Ob das der richtige Weg ist, ist sehr zweifelhaft. Besser echte Mockups nur machen und dann wegwerfen. Aber die Vorteile vor allen Dingen des frühen Testens, häufig Testens, einfache Tests machen, sind die, je früher die Fehler gefunden werden, und das kennen Sie aus dem ganzen Bereich Software Engineering, je weniger kosten sie, die zu beheben. Ja, okay, Sie können natürlich mal vor einer Deadline stehen und da kann es besonders schwierig sein, das noch zu testen. Ja. Aber das ist eine ganz generelle Regel. Und je kleiner die Tests sind, umso einfacher ist es auch, Probanden zu finden. Das heißt, Kolleginnen oder Kollegen, die mal mitmachen, Studienkollegen oder Freunde, Studierende, je kleiner das ist, umso einfacher ist es. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte einen Test machen, das dauert nur 3 Stunden, machst du mit. Also so intern geht da sofort der Finger an die Stirn und sagt, der tickt wohl nicht ganz, 3 Stunden. Was, ja. Aber wenn Sie sagst, okay, das dauert 20 Minuten, komm her, mach mal mit, da sagen sehr, sehr viele, ja, okay, mache ich. Ja. Das ist auch nachher so, auch in den Firmen so, wenn Sie da Leute suchen. Je länger es dauert, umso mehr Geld müssen Sie dafür bezahlen. Ja. Und jetzt, naja, wie das so ist, wir werden ein paar Sachen besprechen jetzt, aber es gibt fast unendlich viele Methoden. Da haben die Psychologen uns mit zugeballert. Hier habe ich Ihnen 3 Links angegeben und ich würde Ihnen wirklich dringend empfehlen, wenn Sie dann in der Situation sind, sich konkret etwas auszusuchen, da mal durchzuschauen. Sie werden ein paar Sachen kennenlernen, schadet nichts. Es gibt aber mindestens 3-mal so viel solcher Einzelmethoden, wo man dann eben eine Übersicht braucht und die findet man unter diesen Links. Aber ein bisschen was schauen wir jetzt uns an. Übrigens, das klingt immer so, ja, so unprofessionell, ne? Aber die eigene Software mal den Kollegen einfach zu zeigen, so informell zu zeigen und sagen, okay, ist das so in Ordnung? Das ist nicht unprofessionell. Ja? Machen Sie es. Ja? Und zeigen Sie es auch den Kunden, auch Prototypen, Vorversionen. Aber wir werden uns jetzt mal um die methodisch saubereren Formen kümmern. Und da beginnen wir mit dem lauten Denken. Wenn Sie so wollen, ist das eine Discount-Usability-Studie. Für eine echte Usability-Studie brauchen Sie eine gewisse Umgebung, typischerweise ein Labor, ein Usability-Labor, in dem Sie das machen. Das hier ist noch sehr, sehr preisgünstig. Ja, also gewissermaßen Aldi oder Lidl der ganzen Testgeschichten. Und es geht so, zunächst erstmal Testpersonen haben Sie keine besonderen Anforderungen dran. Sie können das auch variieren von einem Anwender, der noch keine Erfahrung hat, zu einem Anwender, der ein bisschen Erfahrung hat. Sie können aber auch einfach Kollegen, die gar nicht von dem Anwendungskontext was wissen, mal dazu benutzen. In der Regel für bestimmte signifikante Ergebnisse zu bekommen, würde man sagen, 3 bis 5 Tests mal so ausprobieren. Und die Testpersonen bearbeiten dann wieder 3 bis 5 Aufgaben nur. Also vergleichsweise wenig, vergleichsweise klein. Daraus folgt, dass die Probanden einfach zu gewinnen sind und so weiter und so weiter. So, die Idee ist, Sie präsentieren eine Aufgabe und dann halten Sie es Maul. Ja, und bitten dann den Probanden, seine eigenen Gedanken kundzutun, auszusprechen, laut auszusprechen. Okay, so in dem Sinn, rechnen Sie 1 und 2. Wäre die Aufgabe, sagen Sie, und jetzt beginnt er, 1 und 2, ja, okay, 1 und 2 soll ich rechnen, das sind 1, 2, 3, ja. Also, das wäre die Methode. Das müssen Sie beim ersten Mal, Hinweis, machen Sie beim ersten Mal immer einen Test, den Sie noch nicht gebrauchen. Also die erste Frage ist Unsinn. Ja. Darf er aber nicht merken oder Sie, Ihre Probandin. Ja. Aber Sie, die müssen sich erst mal daran gewöhnen, darüber zu reden. Es ist nicht üblich in unserer Gesellschaft, dass ich Ihnen meine Gedanken offenbare und so, ich erzähle Ihnen jetzt mal, welche Intention ich habe. Aber Sie kriegen damit raus Schwierigkeiten, gerade dieser Gulf of Execution. Sie wissen überhaupt nicht, was Sie jetzt machen sollen, das werden Sie Ihnen dann sagen. Ja. Und das ist wichtig, weil das ja auch sehr, sehr teure Fehler sind. Protokollieren Sie diese Gedanken. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, das aufzuzeichnen, weil nicht alles kriegt man so schnell mit. Ja, und das dann nachher nochmal durchzuhören mit einem Diktatgerät. Okay. Wenn Sie das so machen, 3 bis 5 Aufgaben, 3 bis 5 Probanden, haben Sie schon eine tolle Übersicht, ist für jede Abschlussarbeit zu empfehlen, genau so etwas zu machen. Also wenn Sie es bei mir irgendwo in der Nähe von Usability machen oder HCI auch nur in der Nähe, dann würde das als schwerer Makel angesehen, wenn Sie das nicht machen. Weil das ist wirklich das Minimum. Ja? Und da gibt es auch keine Ausreden, ich finde keine Probanden, die findet man immer. Also 3 bis 5 Stück finden Sie. Okay. Allgemein, ja, diese Methode, lautes Denken, Thinking Aloud, ist professionell, hat den großen Vorteil, dass Sie minimale Kosten haben. Viele Probleme und kleine Fehler oder auch problematische Fehler werden fast immer gefunden. Ja? Okay. Allein nur sowas zu machen und dann eine lebensbedrohliche Software damit auszuliefern, das würde ich auch nicht tun, aber das ist so eine Standardmethode. Nicht vergessen, funktioniert immer. Expertenreviews ist so etwas, was man auch machen kann, ist formeller. Das erste kostet ja fast gar kein Geld, das kostet ja nur Ihre Zeit. Ja, weil für diese, was weiß ich, 10, 15, 20 Minuten finden Sie immer Probanden ohne Geld. Hier bei den Expertenreviews sind HCI-Experte, beauftragen Sie jetzt bestimmte Experten, ein Review zu machen. Also externe Experten, nicht Experten, die direkt in Ihrem Umfeld, in Ihrem Entwicklungsumfeld sind. 3 bis 5 Experten würde ich auch wieder empfehlen, nicht nur einen, obwohl einer besser ist als keiner. Ja? Aber dann kann man es auch da ganz gut machen. Das Gute ist, für diese Experten in der Regel ein halber Tag Aufwand. Und dann können Sie ausrechnen, was das ungefähr kostet. 3 bis 5 sind rund 2 Tage Aufwand. Ja, aber wenn Sie da die wichtigsten Fehler mitfinden und auf der anderen Seite belegen können, gegenüber Kunden oder Ihrem Chef, ja, dass das was Vernünftiges ist, ist das sehr, sehr, sehr positiv. Das ist übrigens eine wichtige Frage, falls Sie mal in die Versuchung kommen, bei mir eine Prüfung zu machen, erzähle ich gerne folgende Story. Sie sind neu angefangen in einer Firma und der Chef hat Ihnen auch gleich ein interessantes Projekt gegeben. Sie haben es 6 Wochen lang bearbeitet, sind ganz stolz, welche tolle Ergebnisse Sie haben. Der Chef kommt zu Ihnen in einer gewissen Hektikstunde, fliegt jetzt danach 6 Wochen lang nach Asien und ist weg. Und der sieht Ihr Ergebnis und kriegt fast einen Schreikrampf. Das geht ja überhaupt nicht. Was haben Sie denn da gemacht? Sie haben 6 Wochen meines Geldes verschwendet und macht Sie so richtig schön rund. Und übrigens, Sie wissen ja, nach 3 Monaten kann ich noch kündigen, in 6 Wochen hätte ich gerne das perfekte Ergebnis. Und reden Sie sich nicht raus, ich bin übrigens weg. Jetzt müssen Sie entscheiden, was Sie tun. Ja, so. Um diesen aufgebrachten Chef da irgendwie von der Rolle zu kriegen. Sie wissen ja überhaupt nicht, warum er jetzt so aufgeregt ist. Vielleicht hat seine Frau ihn ja morgens die Hölle gemacht oder irgendwas. Aber Sie wollen den Job gerne behalten. Gut, darauf müssen Sie professionell vorbereitet sein. Und dann müssen Sie schauen, ob Sie zum Beispiel neben dem Thinking Aloud, was nicht viel kostet, so 3 bis 5 Experten machen, dass die Sache reparieren, die Sie dann rausfinden. Sie werden gleich sehen, wie toll das funktionieren kann. Und das Schöne ist, Sie kriegen typischerweise einen strukturierten Bericht und können das dann auch vorlegen und können dann zeigen, okay, hier habe ich diese 3 Tests machen lassen. Die Probleme sind die erkannt worden, die habe ich repariert und jetzt müsste es doch toll sein. Ja? Also es gibt Ihnen Sicherheit, überzeugt aber auch Dritte, auch Kunden. Denn die Kunden sind ja nicht immer die Endnutzer. Ja, oft entwickeln sie ja für andere Häuser ihre Software. Also, und auch die haben dann nur gewisse Vorstellungen. Also es ist überzeugt. Das ist so ein typischer Review-Report. So gliedert er sich. Können Sie sich auch leben. Es gehört immer eine Management-Summary ganz nach vorne. Und so sollten Sie auch immer Ihre Vorträge aufbauen. Erstmal das Ergebnis sagen. Und dann die Details kommen später. Weil alle wichtigen Leute, die über Budgets und so weiter Abnahme entscheiden, die schlafen nach 5 Minuten sowieso. Das klingt jetzt böse, ist aber leider so. Das heißt, entweder überzeugen Sie die in den ersten 5 Minuten oder gar nicht. Gar nicht wäre für Sie eine Katastrophe. Und das ist das, was auch alle, interessanterweise alle Beratungsunternehmen mir erzählen, dass das die Studierenden nie kommen. Die wollen immer tolle wissenschaftliche Vorträge machen und mit Background, Hintergrund und so weiter. Und dann bin ich dazu gekommen, wenn Sie Ihre Ergebnisse präsentieren, schlafen die anderen schon. Entweder offensichtlich, was auch passiert, oder ja, aber sinngemäß. Die gehören Ihnen nicht mehr zu. Also, vorne ein Management Summary. Eine Seite, mehr liest sowieso keiner. Dann die Bezeichnung, was Sie genau gemacht haben, welchen Auftrag, die wiederholen in der Regel Ihren Auftrag, die Leute. Dann die Liste der Kommentare. Und zu jedem Punkt dann ein Kommentar, eine Klassifizierung. Das ist so üblich. Eine Prognose bezüglich dem erwarteten Korrekturaufwand. Das ist keine korrekte Schätzung, weil der lässt sich ja nicht darauf ein, genau Ihre Quellen anzuschauen, aber erfahrungsgemäß kann man das schon einschätzen, ob das viel Aufwand ist oder wenig und mögliche alternative Maßnahmen, was er empfehlen würde. Und Schlussbemerkung, Zusammenfassung. Das ist so ein typischer Bericht. Da in dem Mittelteil Liste der Probleme eben mehrere Sachen, die er gefunden hat. Gesamtaufwand einschließlich des Berichtsschreiben 1/2 Tag. Peng. Sie finden solche Leute auch, die das für Sie machen. Und das sind HCI-Experten. Ja? Also nicht Fachexperten, nicht aus der Fachabteilung. Es gibt jetzt unterschiedliche Formen, die Sie beauftragen können. Das eine ist heuristische Evaluation. Sie sagen dem Evaluator einfach, okay, das ist ein Software-System, um 1 und 1 zu rechnen. Ja. Gut, und dann macht er da irgendwas. Sie geben keine Spezifikation her oder irgendwas. Sie sagen keine Randbedingungen, sondern der fängt einfach an, nach seinem Gefühl was damit zu machen. Ja, was er meint, ist richtig. Sie können aber natürlich auch sagen, okay, dies ist eine Erweiterung für Word oder Excel und muss den Richtlinien, den Microsoft-Richtlinien entsprechen. Bitte schau mir durch, ob es den Richtlinien entspricht. Ja, auch das machen, müssen immer an, das sind in der Regel andere Experten, die das dann machen, aber es gibt Leute, die das machen und auch einen halben Tag Aufwand. Ganz, ganz wichtig ist ja Konsistenz und auch das hat einen speziellen Begriff. Also diese Sachen, diese Begriffe würden dann im Auftrag stehen, ne? Ich beauftrage Sie, eine Konsistenzinspektion zu machen. Dann würde er immer mehrere Zyklen, typische Interaktionszyklen, miteinander vergleichen, ob die konsistent immer nach demselben Muster ablaufen, ob immer dieselbe Begrifflichkeit benutzt wird, dasselbe Schema benutzt wird und so weiter und so weiter. So ein kognitiver Durchgang, da geben Sie schon ein bisschen mehr heraus an Spezifikation und sagen, teste das mal. Und das Aufwendigste ist eine formale Usability-Inspektion. Das kriegen Sie nicht für einen halben Tag. Also nur die ersten Methoden kommen quasi, die ersten vier kommen quasi in Frage. Warum macht man diesen halben Tag? Ist ja gar nichts. Sie waren einen halben Tag in der Uni, haben Ihre Zeit verbraucht. Mehr darf er dann auch nicht verbrauchen und er hat noch einen Bericht geschrieben. Ja, ist nichts, aber die Erfahrung ist die folgende. Hier übereinander aufgetragen, mal rechts, also auf der horizontalen die Probleme und oben mal die Evaluatoren, die sich das angeschaut haben, und zwar heuristisch. Ja. Man hat denen gar nichts gesagt, hat gesagt, das ist eine Software, um 1 und 1 zu rechnen. Ja. Und Sie sehen, wenn Sie genug Evaluatoren hernehmen, hier sind es natürlich sehr viele, weiß ich gar nicht, also irgendwie zwischen 10 und 20, dann haben Sie auch alle Fehler erwischt. Ja, weil der eine schaut danach, der andere schaut danach und so weiter. Und das Ergebnis ist, hier steht sogar typische Dauer 1 bis 2 Stunden mit der Dokumentation, also einen halben Tag werden Sie immer bezahlen müssen. 5 bis 7 ist hier die optimale Zahl. Ich weiß gar nicht, warum das hier nicht steht. Hier stehen 10 Studien, aber 5 bis 7 hat sich eigentlich so bewährt als Beauftragungen, die Sie durchführen wollen. Manchmal auch weniger, nur 3. Wie gesagt, es gilt die Spielregel, eine Evaluation ist natürlich zu wenig, aber ist besser als keine. Okay? Sie können das eben auch anschauen und nachschauen, hier speziell dafür nochmal. Cognitive Walkthrough, eine andere Methode, das beobachten Sie auch typischerweise. Die Leute erhalten die Systembeschreibung. Ja, bei einer heuristischen Evaluation sagen Sie nur einen Satz, was die Software machen soll. Den Rest sollen Sie rausfinden. Das ist ja sowieso, also machen Sie sich gar nichts vor, das ist ja die Standardmethode. Auch so gewinnen Sie ja Ihre User, dass die gleich etwas damit machen können. Ja? Hier bekommen die Leute jetzt wirklich die Systembeschreibung, sie bekommen die Prototypen und sie bekommen bestimmte Szenarien oder die Zerlegung in Aktionsfolgen, die sie durchgeführt haben und die Benutzungsanalyse. Das ist der Ausgangspunkt. Es sind schon relativ viele Dokumente, die man aber trotzdem zügig durchblättern kann, es sei denn, es ist eine Software wie, was weiß ich, SAP oder so etwas. Das ist natürlich zu umfangreich. Und Sie geben vor, welche, was getestet werden soll, und der Tester überlegt sich dann, wie er dieses Ziel erreicht mit Ihrer Software. Er überlegt sich, welche nächste korrekte Aktion könnte er ausführen, diese Folgen, Systematik der Folgen. Er wird überprüfen, ob eine korrekte Aktion ausgeführt wird. Er wird überprüfen, ob das System adäquaten Feedback liefert. Ja? Genau das sind die Ergebnisse. Das heißt, die Resultate, gerade bei diesem kognitiven Durchgang, Sie geben ja die Problemfälle vor, aber sagen wir also die Aufgaben vor, wird ein Evaluator in der Lage sein, die Schritte von zur Durchführung dieser Aufgabe herauszufinden? Ja? Oder hat er Probleme damit? Hat er Probleme, wird er das notieren. Er wird eine Liste von Problemen mit potenziellen Lösungsansätzen Ihnen liefern. Das sind beides eine spezielle Arten von Experten-Reviews. Das eine ist Cognitive Walkthrough, das andere eine heuristische Evaluation. Das Problem ist, oft kennt dieser HCI-Experte nicht das Anwendungsfeld. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Programm, was sage ich, für irgendeinen Ingenieur ein Layout irgendeines Schaltkreises zu machen. Ja. Der arme HCI-Experte kann zwar sagen, okay, er hat harmonische Farben benutzt, aber er wird nicht in der Lage sein, gerade mal ein Schaltkreisdesign zu entwickeln damit. Er hat auch nicht das Hintergrundwissen. Okay. Er testet also nur spezielle Sachen. Sie können sagen, oberflächliche Sachen, aber meistens liegen da die Usability-Probleme, nicht in der Funktionalität. Das haben Sie getestet bis zum Geht-nicht-mehr. Ja? Da haben Sie ja auch Angst, dass Ihr Kunde Sie dann dabei erwischt, dass Sie da irgendwas falsch gemacht haben. Während gerade beim User-Interface ist man oft ein bisschen oberflächlich. Aber eins ist klar, diese Methoden mit HCI-Experten sind kein Ersatz für den echten Test mit den Anwendern. Es sind billige, preiswerte Methoden während der Entwicklung. Das andere steht aus. Und jetzt noch die Anzahl der Experten. Ja, also Grundregel, ein Test ist besser als keiner. Ab drei wird es interessant. Bis 7 würde ich es durchführen. 10 ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay. So sieht das dann aus. Sie können das, was weiß ich, bei manchen Leuten können Sie über die Schulter schauen. Aber wir gehen jetzt in Richtung Labor, also echte Usability-Studien zu machen. Und da ist es eben so, dass man die Probanden echt beobachtet. Entweder über eine Kamera oder durch eine semitransparente Scheibe. Diese Usability-Studien sind vergleichsweise teuer. Da bringen Sie schnell Tage im Labor zu. Sie brauchen zusätzlich diese Einrichtung. Es ist ja nicht nur, dass Sie im Labor sitzen, sondern es gehört ja dazu, dass Sie nachher auch die aufgezeichneten Videos 2-3 Mal nochmal durchschauen, analysieren, wo sind vielleicht Probleme entstanden und so weiter und so weiter. Also wo hatte der Anwender Probleme? Also Problem ist, Sie brauchen ein Usability-Labor, Sie brauchen motivierte Probanden, Benutzer aus der avisierten Nutzergruppe, weil das ein aufwendiger Test ist, nehmen Sie da nicht irgendwen. Okay. Sie brauchen einen Moderator, typischerweise der die Anweisungen gibt. Manchmal kann man die Rollen auch zusammenfassen, aber es ist sehr unterschiedlich, ob ich etwas moderiere, ob ich jetzt die neue Aufgabe sehe oder aufpasse, was der Typ, also einfach beobachte, was der Typ sagt. Sie können die Testperson nicht beliebig belasten. Sie können die schon eine Stunde lang belasten, das ist egal. Aber dann ist Feierabend. Also nicht, dass die da nicht mehr mitspielen, sondern die ermüden und geben ihnen nicht mehr reproduzierbare, einfach reproduzierbare Ergebnisse. Also 1 bis 2 Stunden pro Testperson. Sie selber dürfen sich auch nicht überlasten, maximal 3 Tests am Tag, weil sonst sind Sie groggy und funktionieren nicht mehr als Beobachter. Standard ist heute, dass man es auf Video aufzeichnet und dass man es dann nachher nochmal genau durchschaut. Das heißt nicht, dass man nicht gleich einen Beobachter dabei haben sollte, der quasi live etwas macht, weil der große Vorteil ist, wenn Sie es live machen, können Sie die Probanden noch fragen. Also ich habe jetzt da bei der zweiten Frage, die Frage ums Mäusemelken, habe ich gemerkt, da haben Sie lange überlegt, wie Sie die Mäusemelkmaschine jetzt anlegen und was war das Problem? Verstehen Sie, das können Sie sofort fragen. Sind die Leute erst weg, wissen Sie das gar nicht mehr. Das ist vollkommen unzuverlässig. Darum macht es Sinn, echt zu beobachten und jemandem anderen den Moderator führen zu lassen. Wie geht das jetzt durch? Das Wichtigste gerade dabei ist, es müssen reproduzierbare Ergebnisse erscheinen. Das heißt, es muss ganz sauber geplant sein. Die Vorgehensweise, die Anweisungen, die Sie den Probanden geben, müssen ganz sauber ausformuliert sein. Nicht so aus dem Kopf, ich sage ihm, wie das System funktioniert, es geht nicht, sondern Sie müssen reproduzierbar immer dasselbe sagen. Sie müssen eine klare Rollenverteilung haben, Sie müssen ein Skript entwickelt haben, Sie müssen die Aufgabenstellungen ausformuliert haben und Sie müssen auch die Review-Dokumente, was erwarten Sie bei jedem Versuch, müssen Sie entsprechend aufbereitet haben. Auch, das sage nicht nur ich, es ist besser, einen Test zu machen, sagt auch der Herr Nielsen, der ist ja viel wichtiger als ich. Ein Test ist besser als keiner, aber Usability-Testing mit 5 Usern offenbart bis zu 70% der größeren Usability-Probleme. Sie sind damit nicht hundertprozentig auf der sicheren Seite, aber so ist das nun mal bei Tests. Tests auch bei der Software, auch wenn Sie 5 Tests durchgeführt haben, heißt das ja nicht, dass die Software fehlerfrei ist. Ja, so ist das leider, aber das macht es ja auch interessant. Gut. Ja, also das ist eben das Hauptproblem, dass Sie nicht überall ein Usability-Labor und die Möglichkeiten zur Aufzeichnung haben. Es ist wichtig, dass Sie die Leute, also hier ist es offensichtlich eine Home-Anwendung, eine Wohnzimmersituation, dass Sie die dann auch nachstellen können und nicht die Leute an einen Schreibtisch setzen und sagen, hier, mach mal da deine Urlaubsplanung. Ja. Es gibt auch Leute, die Urlaubsplanung am Schreibtisch machen, aber typisch ist das ja eben, dass man dann irgendwie so zusammensitzt und ja, whatever. Also immer die richtigen Umgebung erstellen, in der das später auch benutzt werden soll, aber eben mit Videoaufzeichnung, mit Möglichkeiten, also zum Beispiel oben im Usability-Labor, wir haben speziell so Schwanenhalskameras, das heißt, wenn Sie einen kleinen Smartphone benutzen, dass wir auch genau sehen, was Sie machen, da Videoaufzeichnungen in mehreren Kanälen haben und dann eben auch die entsprechende Auswertungssoftware, wo Sie markieren können, welche Ereignisse stattgefunden haben und dergleichen mehr. Also vergleichsweise aufwendig, ja, das muss man ganz klar sagen. Aber testen kann man da alles. Das ist auch wieder wichtig. Man kann auch Mockups, auch Papierprototypen kann man testen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz heiß empfohlen als erster Prototyp. Machen Sie so einen kleinen Satz mit kleinen Buttons und verteilen Sie das auf dem Schirm und sagen, also hier auf dem Tisch und sagen Sie, hier, da kannst du jetzt das machen, das verändert sich, legen Sie es zur Seite, legen den neuen Bildschirm hin. Das funktioniert mit jedem zukünftigen Anwender. Das versteht er, so soll sich das System verhalten. Ja, so einfach auf dem Tisch mit ein paar Mockups. Nächste Woche werden wir ja nochmal über Werkzeuge sprechen, auch Informatikwerkzeuge. Also ich bin ein Freund von Papierprototypen, weil sie einfach funktionieren. Ja, die Leute verstehen, sie sehen auch direkt die Interaktion, sie sehen nicht nur, wie es aussehen wird, sondern wie man damit umgehen wird. Ja. und die Leute verstehen es. Hier sind noch ein paar verschiedene Testarten angegeben. Natürlich können Sie es auch übers Internet machen, auch das geht. Was alles, was auch alles Sie da machen wollen. Viele Möglichkeiten, aber bemerken wenige, Sie können nur wenige Tests davon machen, weil diese Usability-Tests sind vergleichsweise aufwendig. Ganz wichtig ist auch, weil Sie haben noch nicht fertige Software, nicht getestete Software, dass Sie von den Leuten wirklich eine handschriftlich unterschriebene Einwilligungserklärung machen. Das heißt, wenn Sie aus Ihrem Testlabor rauskommen nach anderthalb Stunden und dann die Treppe runterfallen, weil Sie irgendwelche Wahrnehmungsstörungen haben, dann sollten Sie dafür nicht in Haftung genommen werden. Also das ist dann der Haftungsausschluss. Also zum Beispiel, wie hier formuliert, ich habe mich freiwillig bereit erklärt, an diesem Experiment teilzunehmen. Ich wurde vorab darüber informiert, was meine Aufgaben sind und wie der Ablauf sein wird. Ich hatte Gelegenheit, Fragen zu stellen und so weiter. Das sind juristisch abgesicherte Formulierungen. So sollten Sie es machen. Ja? Und nicht sagen, okay, komm, mal grad, wir machen das gerade und dann stolpert er und behauptet danach, dass das lag an dem Test, den Sie mit ihm gemacht haben. Er muss sagen, er hat es freiwillig gemacht und dann ist es gut. Okay. Und vor allen Dingen vor dem Test ausführen und nicht nach dem Test. Das ist schon wichtig. Okay. Prima, super Ergebnisse, leider zu aufwendig. Sie müssen all diese verschiedenen Testverfahren einstufen können. Am wichtigsten sind letztlich, wenn Sie Anwendungssoftware machen für Anwender, die Anwenderbefragungen. Das ist der Goldstandard und das sind in der Regel schriftliche Befragungen, also auf der Basis von Fragebögen, die Sie mit den Leuten ausführen, typisch als Ergänzung zu den Expertenreviews. Also das wäre jetzt professionell, der Expertenreview findet die HCI-Fehler und hier finden Sie jetzt die Gesamtprobleme, die die Anwender mit ihrer Entwicklung haben. Auch hier ist es natürlich jetzt für die Anwenderbefragung ist es ganz wichtig, dass Sie Ihre Ziele ganz klar abgesteckt haben und dass Sie auch diese Ziele fokussieren im Laufe des Texts. Also nicht, dass der Anwender ganz was anderes im Kopf hat, als Sie vielleicht als Ziel haben wollten. Also Sie können Sie schon irritieren. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können die Leute danach befragen auf einem Papierfragebogen, aber heute sehr, sehr oft eben auch als Online-Survey durchführen. Das heißt, Ihnen die Software zur Verfügung stellen, Ihnen Aufgaben geben und dann nachher per Online-Formular befragen. Gut, Sie sind Informatiker, Sie können immer ein Formular erstellen. Erstellen Sie es aber so, dass Sie die Daten auch einfach herausbekommen. Und glauben Sie nicht, dass Online-Befragungen, dass da, wie auch immer, sehr viele Leute einfach mitmachen. Auch das bedeutet schon eine gewisse Überzeugungskraft in Ihrer Präsentation, dass die Leute das auch gerne mit Ihnen durchführen. Okay, aber beide Möglichkeiten gibt es. Wofür eignet sich das besonders gut? Zum Beispiel zur Verifizierung der Annahmen, die Sie über Ihre Benutzergruppe gemacht haben. Nicht immer konnten Sie Ihre Benutzergruppe echt analysieren, welche Vorkenntnisse haben Sie. Das haben Sie, haben einige Annahmen gemacht. Das ist professionell, am Ende diese Annahmen nochmal zu überprüfen. Ja? Und wirklich, das ist der Erfahrungsstand, den Sie haben. Das sind die Positionen, die Sie bei der Nutzung des Systems einnehmen, die Persönlichkeitsbilder nochmal hinterfragen. Das sind alles Sachen, die Sie ganz, ganz oft idealerweise zwar vorher gemacht hätten, aber nicht machen konnten. Dann denken Sie im Zweifelsfall daran, weil das natürlich Ursache sein kann für große, grobe Fehler, wenigstens dann daran, wenn Sie nachher die Systembefragung machen. Oder auch Gründe für die Nichtnutzung von Informationstechnologien. Es geht im Allgemeinen um die Bewertung des User-Interfaces. Sie werden die Leute also auffordern, ihre Entwicklung zu bewerten. Und da dürfen Sie natürlich nicht böse sein, wenn Sie ein schlechtes Urteil bekommen oder böse werden oder sauer werden. Ja? Selbst wenn die Leute, seien Sie froh, wenn Sie das direkt äußern. Sie können mehr Offenheit erwarten, wenn Sie es online machen, weil wenn ich Sie nicht sehe, ist es einfacher zu sagen, was hast du da für einen Scheiß gemacht. Ja. Muss Ihnen auch klar sein, hat einen Vorteil, die direkte Präsenz, hat aber auch einen Nachteil, vielleicht sind die Antworten nicht so. Sie werden Fragebögen dazu entwickeln müssen. Fragebögen zu entwickeln gleich vorab ist eine wirkliche Kunst, das ist alles andere als einfach und trivial. Müssten Sie geübt haben. Grundanforderung ist immer wieder Standardisierung. Standardisierung heißt auch Klauen von etablierten Fragebögen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Persönlichkeitstest da drin machen wollen, ja, den entwickeln Sie bitte nicht selbst. Es gibt tausende gut geeignete Persönlichkeitstests mit 3, 5, 7, 10 Items, was immer Sie brauchen. Und Sie haben dann einen Standard, diesen Teiltest, und können dagegen vergleichen. Es ist auch wichtig, diese Standardisierung, weil das schlicht und einfach bei jedem Probanden gleich sein kann. Also selbst wenn Sie die Reihenfolge der Items austauschen, kann das zu anderen Ergebnissen führen. Ja, also aufpassen. Es gibt folgende, also Grundsatz ist auch, den Fragebogen immer einfach und verständlich zu gestalten. Und das heißt, keine komplizierte Sprache, jeder Ihrer Probanden muss das schnell und sicher erfassen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Frageformen sind offen, ja, da fragen Sie einfach, wie hat es Ihnen gefallen? Sie kennen das alles aus der Lehrveranstaltungsevaluation auch. Ja. Da haben Sie so offene Antwortfelder für den Lehrenden in dem Fall oder jetzt für Sie als Entwickler sind das oft die informativsten Auskünfte. Aber Sie stehen in der Gefahr, dass da nichts reingeschrieben wird. Ja. Also ist aber möglich, sollten Sie auch immer noch eine als Notausgang haben für Sachen, an die Sie nicht gedacht haben. Typisch sind aber geschlossene Antworten auf bestimmten Skalen. Sie müssen sich überlegen, ob Sie eine ganzzahlige Skala machen oder eine ungeradzahlige Skala. Warum? Weil die blöden Probanden dazu neigen, immer Mittelwerte anzukreuzen. Selbst wenn es Ihnen nicht gefällt, aber Sie Ihnen irgendwie verbunden sind, werden Sie nicht sagen, ist schlecht, werden Sie eher sagen, naja, so Mitte. Kann man aber vermeiden, wenn man eine ganzzahlige, eine geradzahlige Anzahl von Antworten vorgibt, dann muss man sich entscheiden, eher schlecht oder eher besser. Okay. Also das sind alles bewusst zu treffende Entscheidungen. Auf jeden Fall immer gleiche Polung, es sei denn, Sie wollen einmal die Leute irritieren. Polung heißt, das Gute ist immer auf der rechten Seite oder das Gute ist immer auf der linken Seite. Aber nicht mal wechseln. Aber die Ausnahme, einmal für eine Sache das mal zu testen, um festzustellen, sind die Leute noch wach. Also sind sie noch wach? Ist natürlich Unsinn. Natürlich sind Sie noch wach, sonst würden Sie keine Kreuze machen, aber lesen Sie es noch aufmerksam. Ja? Kann man machen, einmal die Polung umdrehen. Also da ist das Gute links, obwohl es sonst immer rechts ist. Okay? Schulnoten sind gut geeignet von 1 bis 6. Die Leute werden aber sehr selten eine 6 geben und werden auch sehr, sehr selten eine 1 geben, werden Sie dann schon feststellen. Ja. gerade versus ungerade Anzahl von Bewertungsalternativen, harte versus weiche Antwortalternativen. Ja gut, Sie müssen immer klar sagen, was ist jetzt gut. Ja? Und Sie können das ja auch machen. Aufpassen, der Zeitaufwand zur Beantwortung sollte nicht zu groß sein. Also das ist immer wieder das Fehler. Natürlich haben Sie als Entwickler hunderttausende Fragen, aber Sie können hunderttausend Fragen nicht stellen. Ja. Sie können auch hundert Fragen eigentlich so gut wie nicht stellen. Die Leute haben genau ein Signal, du tickst doch nicht richtig. Ja. Was soll ich denn da alles machen? Okay, last not least, die letzte Art des Tests, die es gibt, sind Akzeptanztests. Sie glauben nicht, wie häufig das vorkommt, dass eine bestimmte Benutzergruppe sich einfach aus bestimmten Neuentwicklungen herauszieht und sagt, ne, will ich nicht. Ja? Und zwar nicht, weil es schlechter ist, sondern nur, weil es anders ist. Und dieses Anderssein, nicht nur, weil die Leute unter Stress stehen, lehnen sie das ab. Es gibt viele Leute, die es grundsätzlich ablehnen. Es soll so bleiben, wie es ist. Thema aus. Also, Sie werden auch in Ihrer Praxis eben erleben, dass es immer Leute gibt, das haben wir ja noch nie so gemacht. Ja. Also, damit müssen Sie einfach umgehen, nicht aggressiv werden, sondern es ertragen. Aber genau dazu dient diese Akzeptanztests, und das ist einfach die formale Überprüfung des Pflichtenheftes. Aufpassen, Sie können nicht einem Probanden des gesamten Pflichtenhefts testen lassen. Aber die im Pflichtenheft vorgegebenen Ziele sind abzutesten. Und zwar insbesondere so Geschichten wie Time to Learn. Wie lange brauchen die Leute, um das zu lernen? Wie viele Fehler machen Sie da noch? Durchlaufzeiten zu testen, bestimmte häufig gebrauchte Szenarien zu testen, aber auch die subjektive Zufriedenheit der Nutzer mit diesem Softwareprodukt wirklich herauszufinden. Das alles geht damit, aber nicht das, was die Amerikaner als User-Friendliness oder Benutzungsfreundlichkeit damit testen, sondern wirklich die subjektive Zufriedenheit der User. Das ist immer gut zu machen, so etwas, auch zur formalen Abnahme. Es kann sogar sein, dass Sie dazu verpflichtet werden, einen solchen Test zu konzipieren und den dann eben auch hoffentlich erfolgreich durchzustehen. Es kann also Teil des Entwicklungsprozesses sein. Machen Sie das ordentlich, haben Sie den Vorteil, dass Sie klar messbare Ziele haben und dass es als Teil des Entwicklungsprozesses angesehen wird, was für Sie wichtig ist, weil es dann auch bezahlt wird. Ja? Wenn Ihr Kunde akzeptiert, dass das Projekt so abschließt, wird er auch dafür die Aufwände bezahlen. Bei großen Systemen wird man schon 8 bis 10 Tests an verschiedenen Komponenten durchführen müssen. Man wird das immer aufteilen und hat dann entsprechend viele Tester. Das ist teuer. Oft sagt man dann, okay, wir machen nach der Einführungsphase erst einen Feldtest, hat man schöne Worte für. Im Grunde genommen ist das aber nichts anderes als eine Verschiebung aus dem Entwicklungsprozess raus und eigentlich zu spät stellt man die Fehler fest. Ja. Aber egal, es ist häufig so. Damit wären wir dann aber auch direkt dabei, eine Evaluierung während der Nutzung zu machen. Das ist ein Standardvorgehen, gerade auch bei freier Software, dass die Leute sagen, okay, schreib uns doch mal, wenn du da Probleme mit hattest. Sie können das auch bewusst anfordern, dadurch, dass Sie Mail schicken. Sie können das in Ihre Software einbauen. Das heißt, jetzt beantworte mir mal 3 bis 5 Fragen, dass die einfach so aufpoppen. Ja. Sie als Programmierer haben alle Freiheiten, aber sie wissen nie, in welchen Situationen sie ihre User erwischen. Ja? Angenommen, ich möchte gerade mal 1+1 rechnen und dann hier nach Frankfurt fahren und Sie poppen da ein Window aus und sagen, beantworte mir mal 3 Fragen, ich würde wahnsinnig werden und würde nur Return, Return, Return drücken. Offensichtlich verärgerter Benutzer. Also immer sehr, sehr sanft formulieren. Haben Sie gerade die Zeit, das zu machen? Würde mich freuen. Solche Geschichten und nicht, Sie müssen jetzt 3-mal, ich weiß, dass Sie das programmieren können, das ist kein Problem. Aber immer mit dem potenziellen Ärger Ihrer Kunden rechnen. Ja. Perfektion ist damit kaum zu erreichen, ganz einfach, weil die Situation nicht kontrollierbar ist und reproduzierbar. Der eine macht es zu Hause abends, nachdem er sonntagsabends, nachdem er Tatort geschaut hat, ein bisschen verärgert oder ein bisschen müde oder was, der andere macht es dann oder so, ist ja auch egal. Das sind so die Unwägbarkeiten an dieser Stelle. Aber Evaluierung der Nutzung ist eine Standardform. Hier sind mal die verschiedenen Formen ausgeführt. Sie können Interviews und Fokusgruppendiskussionen machen. Sie können die Leute natürlich auch einladen. Macht man sehr, sehr gerne bei sogenannten User-Meetings. Also die Hersteller von Software machen das ja nicht umsonst, diese User-Meetings, sondern sie machen es ja, um genau diese Art von Feedback zu bekommen. Sie können natürlich gerade die ganzen Nutzungsdaten loggen in Ihrem System und dann analysieren. Sie brauchen auch dazu die Zustimmung Ihrer Kunden. Es wäre ein schweres Vergehen, wenn Sie das heimlich machen würde und Ihre Software das mal gerade so an Sie überträgt. Das merkt er ja nicht. Don't do that. Ja. Bitte nicht. Sie können natürlich auch die Leute auch anrufen, anmailen über Telefon oder E-Mail. Sie können Vorschlagsboxen einbauen, die Leute ausfüllen können. Oder Sie können Online-Diskussionsgruppen initiieren oder E-Mail-Foren, wobei E-Mail-Foren immer vergleichsweise schlecht funktionieren. Also ist gut gemeint, aber keiner macht das. Also Sie müssen so ein Mittelding finden zwischen Druck und Offenheit. Wenn Sie die Leute zu Ihren User-Treffen bekommen, dann Fokusgruppen, Diskussionen machen, ist sehr, sehr vorteilhaft. Gibt es ein paar Moderationstechniken zu, sollte man dann anschauen, wenn man es braucht. Gruppendiskussionen können den allgemeinen Wert einzelner Aussagen dann eben auch sicherstellen. Das heißt, wenn das mehrere Leute dann bestätigen, hat das natürlich für Sie Gewicht. Fast bei jeder großen Software gibt es dieses Continuous Data Logging. Das heißt, alles, was Sie machen als Anwender, wird eingesammelt. Aber es ist eben auch nur für bestimmte Arten von Problemen geeignet. Aber angenommen, Sie haben einen Verdacht, dass ein gewisser Gulf of Execution herrscht, dass die Leute anfangen und dass es dann nicht zu Ende machen. Natürlich kann man dann mal die Performance wirklich messen. Das heißt, nach einer Systemresponse, wie lange brauchen Sie dann, um die nächste Eingabe zu beginnen und so weiter und so weiter. Werden wir nochmal kurz genau drauf schauen, was da zu tun ist. Okay, insbesondere auch die Fragen, wie oft, oder so Analysen, wie oft benutzen die Leute das Help-System, sind natürlich wichtig. Aber bitte informieren Sie die User, dass Sie sagen, okay, ich logge das und ich übertrage das, ich mache das aber nicht gegen deinen Willen. Das heißt, wenn du nicht willst oder Angst hast, dass dein Arbeitgeber daraus schließt, dann dieses oder jenes, dann haben Sie keine Chance, sollten Sie das nicht heimlich machen. Ja. Oft ist es so, wenn Sie die Leute befragen, es ist so, wie am Anfang des Entwicklungsprozesses, die Leute wissen nicht, was sie wollen. Ja? Hier wissen sie nicht, was ihre wirklichen Probleme waren. Sie wissen nur, es hat ihnen gefallen oder nicht. Also oft ist es unspezifisch, das heißt, der echte Problemfall oder der Fehlerfall wird gar nicht gesagt. Aber wichtig ist es, auch so etwas reinzuprogrammieren, weil Sie können da natürlich gleich, also sehr, sehr populär sind ja auch User Interfaces in Webbrowsern inzwischen, ja. Und Sie haben immer das Problem, dass Sie gar nicht wissen, welche Versionen, mit welchen Versionen die Leute aktuell arbeiten. Und wenn Sie die Leute fragen, welche Betriebssystem, gib bitte die benutzte Betriebssystemversion an, gib bitte die benutzte Browserversion an, Sie kriegen nie vernünftige Antworten. Also das sind Sachen, das liest man einfach aus, ja, und überträgt es dann mit der Antwort. Okay? Das ist Ihre Aufgabe, das rauszufinden. Aber ohne das ist es ganz, ganz schwer, bestimmte Fehleranalysen zu machen. Ja? Also die haben irgendeinen Browser benutzt. Sie glauben nicht, wie viele Leute einen Browser benutzen und nicht mal wissen, welchen Browser sie benutzen. Ja, ich benutze immer den, der da oben links auf dem Bildschirm ist. Ja, ja, aber das ist das normale Vorgehen. Also auslesen, in welchem Browser ist das gelaufen, welche Betriebssystemversion haben. Ich denke, das kriegen Sie hin. Okay. Online- oder Telefonkonsultationen können Sie natürlich auch machen. Ist ein großer Aufwand, wird heute auch vergleichsweise selten gemacht. Meistens stützt man sich dann auf elektronische Kommunikation, also aufs Internet, weil die meisten Anwendungen sind dann doch in einer Internetumgebung, internetfähigen Umgebung gestaltet. Hier nochmal die Vorschlagsboxen, auch das können Sie machen. Für manche Anwender ist diese Art des Feedbacks schon zu viel. Das heißt, Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass Sie da sehr, sehr viele Antworten bekommen. Ja. Und dass das ganz problemlos ist. Bestimmte Klassen, so Systemadministratoren, die mündlich Ihnen, also ein typischer Systemadministrator, der Sie nur anbrummen würde, der wird Ihnen mündlich nie was sagen. Aber oft sind die Leute gerade bereit, dann eben auch mal einen Absatz zu schreiben. Also das ist nicht immer schlecht oder nur schlecht. Sie müssen Ihre Benutzergruppe wirklich kennen und ihnen in die Seele schauen. Naja, okay. Sehen Sie wahrscheinlich nur schwarze Seelen, aber ist auch egal. Gut. Diskussionsgruppen, Newsgroups, das funktioniert sehr, sehr gut. Sie fast immer berichten Entwickler, wenn das gemacht wurde, auf zum Beispiel User-Gruppentests, dass das sehr, sehr interessant ist, von den Usern echt zu erfahren, welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen sie, welche Funktionen wollen sie haben und so weiter. Kommt es darauf an, wie die Firma gestrickt ist, ob man da stark drauf eingeht oder nicht. Manche Firmen benutzen diese User-Gruppen-Meetings auch nur als Beruhigungspille, um das nächste Release wieder zu platzieren. Okay. Die Vorteile dabei sind, wenn die Leute natürlich erstmal da sind, sind sie in der Regel auch offen, sie sind eingebunden in das soziale System der User und geben vergleichsweise gute Antworten. Letzter Punkt für heute, subjektive Tests. Das sind jetzt schon Tests, die ich Ihnen fast gar nicht mehr empfehlen kann, selber durchzuführen, sondern das sind psychologische Tests. Da bedarf es dann wirklich einer ganz präzisen Planung und eigentlich auch Modelle dafür, wie die Leute reagieren. Das Wichtigste, zum Beispiel Benutzungszeiten und so weiter, können wir eigentlich auch berechnen, müssen wir nicht jedes Mal testen, also Positionierungszeiten, Aktivierungszeiten, die Sie einfach im User-Interface haben. Die Vorgehensweisen sind sehr, sehr formal. Sie müssen nicht nur die Probleme ja, nicht nur Ideen haben, was die konkreten Probleme sind, sondern in der Regel auch einen theoretischen Hintergrund. Warum ist das ein mögliches Problem? Sie müssen dann ganz klar die Hypothesen formuliert haben. Sie müssen die abhängigen und unabhängigen Variablen identifiziert haben. Und Sie sehen schon, das wird hochpsychologisch. Und das ist eher etwas, was man macht jetzt in der Forschung oder in der Großentwicklung. Also nicht so subjektive Tests in der allgemeinen Nutzung und Evaluierung von Software, sondern nur für ganz spezielle Fragetypen oder ja, ganz spezielle Fragen. Okay, ja, ich war ein bisschen schnell heute, ich wollte aber auch früh fertig sein. Ich stehe aber gerne noch wirklich für Fragen oder Diskussionen zur Verfügung. Ja.
Ich habe eine Frage angenommen, dass ich eine App für Smartphone gemacht habe und ich habe alle möglichen Tests gemacht. Und Smartphone-Apps haben immer Updates. Soll ich nach jedem Update einen Test machen? Wenn ja, welche Tests? Experten-Tests, haben Sie gesagt, sind teuer. Welche sind zu empfehlen?
Punkt 1. Was an der Stelle zu empfehlen ist, ist, sich über das automatische Testing Gedanken zu machen. Die Apps, nicht nur sie werden neue Versionen erzeugen, sondern es kommen auch immer neue Betriebssystemversionen dazu und es muss jedes Mal wieder getestet werden. Und typischerweise gerade bei diesen Smartphone-Apps auf zig Hardware-Versionen, auf zig Software-Versionen auf zig unterschiedlichen Größen. Ja. Das ist genau so ein Fall, wo jetzt oder wo seit ein paar Jahren wirklich die automatischen Tests greifen. Das heißt, wo man bestimmte Testfälle, viele Testfälle vorgibt und einfach überprüft wird mit einer Kamera, ob das erwartete Ergebnis bereitgestellt wird. Aber Vorsicht, da die Tests zu entwickeln, sind in der Regel eigene Softwaren, mit denen man das entwickelt, ist fast immer genauso aufwendig wie die Entwicklung des Produktes selbst auch. Aber wenn Sie eine große Population, User-Population haben, in der Welt draußen bleibt Ihnen fast gar nichts anderes übrig. Das wäre das Optimum. Alles andere kann ich eben auch nur sagen, jeder Test ist besser als kein Test. Schwierig. Weil ein Test ist immer eine Falsifikation. Ne? Also den Fehler können Sie leicht feststellen, aber daraus zu schließen, dass alles funktioniert, ist unsicher. Beim automatischen Test können Sie nah daran kommen, dass Sie alles testen. Ja? Was dann auch schnell und automatisch geht. Also, aber Sie müssen sich das überlegen, dass Sie eben wirklich alles programmieren müssen. Jetzt drücke die Taste, jetzt drücke die Taste, jetzt drücke die Taste, dass Sie die Fehlersituationen genau durchdacht haben und so weiter und so weiter. Das ist schon vergleichsweise aufwendig. Aber funktioniert heute und auch gerade für Apps mit Kameras, die dann wirklich gucken, wie das entsteht. Aber recht viel Aufwand. Aber Firmen machen das fast immer jetzt inzwischen automatisch. Also wir hatten auch mal eine Studie, wo das von Handtesten wirklich dem automatischen Testen gegenübergestellt wird. Nicht beim ersten dreimal Testen oder Updates macht sich der automatische Test bezahlt, erst später, weil der Aufwand, den zu erstellen, relativ hoch ist. Leider so. Weitere Fragen? Okay, dann würde ich mich freuen, wenn ich Sie nächsten Donnerstag noch einmal hier sehe. Bis dann, schöne Woche und ciao.